ARD.
Ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Meine Gedanken haben sich überschlagen. Ich wusste nicht, wie lange habe ich noch zu leben. Das ist ja das Entscheidende. Wenn du mal einen Funken Energie hast, dann solltest du wirklich das kleine bisschen nutzen, um daraus was zu machen, weil das gibt ja dann wiederum wieder den nächsten guten Tag. Ich finde, man muss sich nicht mehr entscheiden, will ich weiter Profisportlerin sein oder Mama? Das muss beides gehen. Und dafür kämpfe ich.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Das sagt Elena Semichin. Sie ist eine der besten Paraschwimmerinnen der Welt. Ihr Weg war eine richtige Achterbahnfahrt. Elena hat nur 2% Sehfähigkeit und holt Gold bei Paralympics. Danach gab es einen Riesenschock. Sie bekam eine Krebsdiagnose. Aber sie kämpfte gegen den Krebs und danach um die nächste Goldmedaille. Mein Name ist Freddy Schürheck und ich habe Elena zwischen Chlorgeruch und Startblöcken besucht, in ihrem Stammschwimmbad in Berlin. Auch weil ihr euch Elena gewünscht habt, über unseren Instagram-Account sportschauf und sportschauf@sportschau.de könnt ihr uns ja immer Vorschläge schicken, wen wir als nächstes besuchen sollen. Viel Spaß jetzt bei dieser Folge.
Hallöchen zusammen.
Wir gucken bei uns ja immer so ein bisschen, wo leben eigentlich unsere Sportlerinnen, die wir besuchen? Oder in deinem Fall, wo machen sie Sport? Erklär doch gerne mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast, wo wir gerade genau sind in Berlin.
Wir sind in Berlin, Hohenschönhausen, im Sportforum am Olympiastützpunkt und zwar in der Schwimmhalle, denn ich bin Schwimmerin.
So, das wissen wir natürlich, dass du Schwimmerin bist. Du bist wahrscheinlich eine der bekanntesten Schwimmerinnen in ganz Deutschland, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt mittlerweile. Wir gucken jetzt in dieser Folge hier natürlich auf deine Karriere, auf deinen bisherigen Werdegang, auf deine Highlights in deiner Karriere und auch auf die Hürden, die du bisher schon überwunden hast. Wir haben hier im Podcast die schöne Tradition, dass mein lieber Kollege Conny Kleine immer bei uns ins Sportschau-Archiv runterklettert und versucht, einen besonders schönen Steckbrief über unsere Gesprächspartnerin zusammenzustellen, um mal zu gucken, was er so alles an Facts und Infos findet über sie. Hier in diesem Fall kommt jetzt dein Steckbrief, liebe Elena.
Sportschau F. Steckbrief.
Elena Semichin wurde am 26. Oktober 1993 in Kasachstan geboren und ist die erfolgreichste Paraschwimmerin Deutschlands. Aufgewachsen ist sie in einer russisch-deutschen Familie. Mit 12 Jahren ging es dann ab in die Bundesrepublik. Erst mit 13 entdeckt Elena in Nürnberg den Schwimmsport. Allerdings sieht sie nicht viel. Eine Makuladystrophie nimmt ihr die Sehkraft, aber nie die Motivation, ganz oben mitzuschwimmen. Elena beginnt früh mit professionellem Training, schließt eine Ausbildung zur Physiotherapeutin ab und landet beim Paralympischen Sportclub in Berlin. Da heißt sie übrigens noch Kraftstoff mit Nachnamen, bis sie ihren Trainer in der Hauptstadt kennenlernt, Philipp Semichin. Und jetzt wird's erfolgreich. Gold bei der Para-Weltmeisterschaft 2019 in London über 100 Meter Brust. Ist erst der Startschuss. Es folgt paralympisches Gold in Tokio. Ein Highlight. Elena ist ganz oben. Und dann der Schock. Nur Wochen nach ihrem Triumph erhält sie die Diagnose Gehirntumor. Sie muss durch Operation, Chemotherapie, ein Schicksalsschlag, der Karrieren beendet. Aber nicht Elenas. Nur ein halbes Jahr nach der Chemo steht sie wieder auf dem Startblock. 2023 wird sie in Madeira erneut Weltmeisterin. Und ein Jahr später folgt paralympisches Gold Nummer 2 in Paris. Danach trägt sie sogar die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier. 2025 wird sie Mutter. Ein neues Lebensglück mit Mann Philipp an ihrer Seite. Sportlich entstehen allerdings neue Hürden. Elenas besondere Eigenschaften? Durchhaltevermögen, Willenskraft, Ehrgeiz, ein positives Mindset. Nennt es, wie ihr wollt. Elena schwimmt einfach immer wieder an die Weltspitze und baut sich gleichzeitig ein eigenes Familienglück auf. Das kann sie gar nicht leiden. Zweifel von außen, wenn Menschen ihre Einschränkungen unterschätzen und Zeit verschwenden. Das mag sie sehr gerne. Rockmusik, Pole Dancing, Technoschuppen, Reisen und gesunden Größenwahn. Fun Fact: Die mehrfache Weltrekordhalterin, Europa- und Weltmeisterin, paralympische Goldholerin im Schwimmen, die ist gar nicht so gerne im Wasser. Eher ungern sogar. Wie geht das denn, Elena?
Ja, das ist richtig. Ich bin mit 13 Jahren nach Nürnberg gekommen auf eine Privatschule und ich hatte einen ganz schweren Start in Deutschland, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn man einfach neu in ein Land kommt und dann auch so die Pubertät losgeht und meine Sehbehinderung ist ja immer stückchenweise schlechter geworden. Das heißt, gerade in dieser Phase, in der Pubertätsphase, hatte ich dann diese extremen Schübe. Und dann war ich auch noch neu im Land. Das heißt, ich kannte die Sprache nicht, ich kannte die Kultur nicht, ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Naja, dementsprechend ging es mit mir erstmal so den Bach unter. Und dann bin ich nach Nürnberg gekommen auf eine Privatschule, Meine Familie war dann in Bamberg, ich bin ins Internat gekommen. Und dann haben wir irgendwann mit dem Sportabzeichen angefangen. Und da musste ich auch 50 Meter schwimmen dafür, für das Abzeichen. Und da war ich schon 13 Jahre alt. Und dann haben wir festgestellt, ich kann überhaupt nicht schwimmen. Aber mein Ehrgeiz hat mich gepackt. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache das mit Hundepaddeln. Habe ich dann auch geschafft. Aber warum ich überhaupt dann Schwimmerin geworden bin, ist nicht, weil Wasser mein Element ist oder weil ich mich da so wohlfühle, sondern irgendwann habe ich verstanden, welche Perspektiven und Möglichkeiten mir der Sport im Leben bieten kann, gerade auch im Zusammenhang mit meiner Behinderung. Ich habe mich ja unfassbar unwohl gefühlt und habe das versucht immer zu kaschieren und zu verstecken. Und als ich durch den Sport gesehen habe, was alles möglich ist, trotz der Einschränkung, was mir der Sport bietet und wie ich mich entfalten kann, da habe ich gesagt, eigentlich ist es egal, welche Sportart. Wenn ich das mache, dann richtig, dann möchte ich auch Paralympicsiegerin werden. Und dann ist es aber Schwimmen geworden, ja, ganz zufällig.
Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast erst mit 13 wirklich auch Schwimmen gelernt.
Ja.
Woran lag das, dass du erst so spät Schwimmen gelernt hast?
Naja, ich komme ja gebürtig aus Kasachstan. Das heißt, wir hatten dort überhaupt keine Möglichkeiten und in Russland auch nicht. Ich habe da ja auch 3 Jahre gelebt. Also sowas wie ein Schwimmbad war dort eigentlich nicht denkbar. Das heißt, deswegen, klar, man könnte im See oder im Fluss schwimmen lernen. Habe ich ja gemacht. Ich konnte ja Hunde paddeln, also ertrunken wäre ich nicht. Aber für mehr hat es dann halt auch nicht gereicht. Wir hatten wirklich andere Probleme und Sorgen. Und an Schwimmen, Freizeit und Sport war da nicht zu denken. Ja, ich als Frau, wir hatten da auch noch ein klassisches Rollenbild. Frau muss dann halt eher lernen, zu putzen, zu kochen und eine gute Ehefrau zu sein. Ja, so war das damals. Und wir haben da schon auch ziemlich traditionell gelebt. Ja, da waren dann andere Prioritäten.
Und wenn du jetzt sagst, du konntest dich aber immer noch mit Hundepaddeln über dem Wasser halten. Was heißt Hundepaddeln genau? Kann ich mir das so vorstellen, wie ich es mir gerade vorstelle? Also man ist wirklich, man versucht einfach nur mit allen Vieren hektisch hin und her zu paddeln und nicht unterzugehen.
Ja, im Prinzip schon. Der Kopf ist immer über Wasser und man paddelt also mit den Händen vor sich her und macht so einen groben Kraulbeinschlag und versucht nicht unterzugehen, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, eben mit 13. Mhm. Weißt du noch, wann du dir, also ich meine, natürlich weißt du es noch, aber in welchem Alter du warst, als du die Diagnose bekommen hast, dass du dein Augenlicht Stück für Stück immer mehr verlierst, wie alt du da warst?
Also die erste Diagnose haben wir bekommen in Moskau. Da war ich ungefähr 9 Jahre alt. Aber das hat mir damals natürlich nichts gesagt, ne? Ich war ja noch ein Kind und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das bedeutet. Ich habe das erst dann realisiert, so wirklich, als ich in der Schule war und ich gemerkt habe, ich bin anders als die anderen Kinder. Und als ich immer weniger gesehen habe, als ich meine Bücher nicht mehr lesen konnte, als ich von der Tafel nichts mehr abschreiben konnte, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist dann anscheinend diese Erkrankung, die ich habe. Und davor war mir das gar nicht bewusst. Aber pass auf, jetzt muss ich dir was erzählen. Ja, es ist auch vielleicht jetzt eine neue Info. Das weiß man auch noch nicht so richtig durch die Presse. Ich hatte vor ein paar Monaten, da war ich noch schwanger, einen Termin in der Tübinger Klinik. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, was Gentherapie angeht. Und da bin ich da hingefahren mit der Hoffnung oder mit einer ganz kleinen Hoffnung, dass sie eventuell einen Gentherapieansatz haben für meine Erkrankung. Da sind wir also da hingefahren. Ich wurde untersucht, ganz viele Untersuchungen gemacht. Und dann kam aber was total Schockierendes. Also mir war schon irgendwie klar, dass es vielleicht keine Heilung gibt, das ist Fakt. Aber ich habe gehofft, vielleicht haben sie einfach Methoden, wo man das stoppt oder dass man sagt, okay, die 2% kann ich noch behalten oder sowas. Und dann haben sie mir aber eine komplett andere Diagnose nochmal festgestellt. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, ne? So, das heißt, ich war da, war eigentlich total locker drauf und entspannt. Habe nicht damit gerechnet, dass sie sagen, ihre Krankheit ist eigentlich noch viel schlimmer, als sie überhaupt jetzt bisher gedacht haben. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr Makuladystrophie, ich habe jetzt eine Zapfen- und Stäbchendystrophie, was bedeutet, dass mein Sehen nicht komplett irgendwann weggeht. Und das hat mich natürlich total erschüttert.
Oh Mann, Mensch, das tut mir richtig leid. Vor allen Dingen kann man sich so vorstellen, dass du voller Hoffnung irgendwie da hingereist bist und unbeschwert und dann bekommt man so eine Diagnose. Was hat das damals mit dir gemacht, das dann zu hören?
Naja, ich hatte nicht die Hoffnung, dass sie mich heilen, auf gar keinen Fall. Es war mir schon klar, dass es wahrscheinlich nicht möglich wird. Aber ich habe wenigstens gehofft, dass man es vielleicht beibehalten kann, was ich jetzt habe, die 2%. Und als ich das aber erfahren habe, dass sie meine Erkrankung noch mal korrigiert haben, das hat mich so aus der Fassung gebracht, weil ich ja 0,0 damit gerechnet habe. Ich habe dann, als wir dann aus dem Besprechungszimmer rausgegangen sind, bin ich erstmal aufs Klo, glaube ich, gegangen und habe erstmal richtig geheult. Also vielleicht waren es auch meine Hormone, ich habe ja gesagt, ich war schwanger. Aber das hat mich auch wirklich erschüttert, weil zu hören von einem Arzt, dass er sagt, ja, die Krankheit ist viel schlimmer, als wir bisher dachten, ist schon heftig gewesen. Ja, das hat mich. Ich habe mir da natürlich sehr viele Sorgen gemacht. Was ist, wenn ich komplett blind werde, bevor mein Kind kommt? Ne? Solche Fragen stellt man sich. Werde ich überhaupt das Gesicht meines Babys sehen, bevor es da ist? Und solche Fragen haben mich dann extrem beschäftigt, die ganze Zeit.
Und wie geht's dir jetzt heute?
Heute geht's mir noch gut. Ich habe immer noch die 2% und ich habe mein Baby gesehen. Also so gut es geht natürlich mit 2%. Ich weiß, das hört sich super wenig an, ist es auch. Aber für mich ist es halt die Welt, weil so sehe ich wenigstens noch ein bisschen was.
Erklär doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie viel siehst du?
Ein bisschen Farben kann ich sehen, Kontraste kann ich gut sehen und sonst sehr, sehr unscharf. Und wenn ich näher rangehe, dann wird es ein bisschen besser. Aber so richtig genau etwas erkennen kann ich nicht. Also nur schemenhaft.
Und haben dir die Ärztinnen und Ärzte eine Prognose gegeben, wie lange du diesen Zustand noch beibehalten kannst?
Nein. Die haben gesagt, es ist bei mir sehr, sehr früh ausgebrochen, wahrscheinlich schon mit dem 7. Lebensjahr. Und das ist schon, ja, krass gewesen, dass es jetzt so früh angefangen. Normalerweise fängt es wirklich erst in der Pubertät an. Bei mir war es schon ein bisschen früher. Von daher haben sie nicht so viel Hoffnung, dass es noch lange reicht. Aber sie haben gesagt, sie können es halt nicht sagen. Die können da keine Prognose abgeben.
Wie ist es denn, wenn du schwimmst? Mhm. Also woher weißt du, wann deine Bahn zu Ende ist? Woher weißt du nach einem Wettkampf, wie du abgeschnitten hast?
Ja, das ist die Schwierigkeit. Wenn wir geschwommen sind, wir Mädels aus der sehbehinderten Klasse, wir schlagen an und sind erstmal so komplett emotionslos. Ja, weil, weißt du ja nicht, ich kann ja nicht auf die Tafel vorgucken, ne, auf die Anzeigetafel und mich freuen oder weinen oder sonst was ärgern. Wir schlagen an und versuchen erstmal rauszuhorchen, hat jemand vor mir eingeschlagen? Und dann versucht man auf die Ansage in der Halle zu hören, ne? Auf den Sprecher. Ja. Manchmal kriegt man da was mit, aber es ist halt meistens so laut, dass du nichts mitbekommst. Und dann musst du warten, bis du aus dem Becken gestiegen bist und dir irgendein Volunteer oder Trainer Bescheid sagt, was du jetzt geworden bist. Und beim Training oder auch beim Wettkampf, ja, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich sehe die Wand halt, wenn überhaupt, dann so 1-2 Meter, bevor ich auch da bin. Und ganz viel ist Trainingssache, Übungssache, Routine. Ich zähle auch meine Züge. Ich bin ja Brustschwimmerin, das ist eigentlich ganz praktisch. Aber das ist natürlich keine 100%ige Garantie, dass vom Start bis zur Wende, bis zum Anschlag alles exakt so läuft, wie ich das im Training 1000 Mal geübt habe. Ne?
Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass du dich verzählst oder verschätzt und dann auf einmal mit den Händen falsch anschlägst.
Ja, dass ich falsch anschlage, ja. Oder auch mal einen Kopf anschlage. Ja. Ich habe mir auch schon Finger gebrochen und Bänder gerissen. Es ist nicht mal, weil ich mich verzählt habe, sondern es kann ja sein, dass die Tauchphase etwas länger dauert oder meine Frequenz eine andere ist, weil man von Nervosität einfach nicht mehr so die Kontrolle darüber hat. Oder ich habe irgendwie minimalste Veränderungen im Winkel gehabt vom Armzug oder Beinschlag und das hat schon enorme Auswirkungen. Und das kann dann auch schon, ein halber Zug reicht ja schon. Ne, und dann bist du schon falsch an der Wand.
Wann hast du bei dir gemerkt, dass du eben tatsächlich nicht nur gut bist im Schwimmen, sondern fantastisch und Weltspitze? Wann wurde das klar?
Oh, ich glaube, das hat ziemlich lange gedauert. Ja, natürlich, wenn du so eine Goldmedaille holst bei den Paralympics, das hat mir dann schon auch diese Zuversicht gegeben, okay, du kannst das gut.
Ja.
Aber ich glaube, so richtig begeistert war ich dann erst in Paris, also jetzt ganz frisch, als ich nach dem ganzen Desaster mit Krebs und Chemo es geschafft habe, wirklich meine Leistung von vor dem Krebs zu toppen. Das war dann für mich wirklich so, okay, wow, ja, du kannst das.
Auf das alles gucken wir gleich, auch noch hier bei uns natürlich im Podcast. Jetzt würde ich aber gerade einmal den Moment nutzen und dir eine Nachricht vorspielen, die wir mitgebracht haben. Wir haben ja für unsere Gesprächspartnerin immer Audiobeweise ihrer Karriere dabei. Und in diesem Fall ist es ein Wegbegleiter von dir, der schon ganz, ganz früh wusste, dass du ein Riesentalent bist und eine fantastische Schwimmerin. Und zwar ist es Michael Heuer.
Ah, ich hab's geahnt, ja.
Kannst du dich an den noch dran erinnern?
Naja, sicher. Das ist ja doch mein Entdecker. Der hat mich doch zum Schwimmsport überhaupt gebracht, ja. Ich habe ihm das alles zu verdanken.
Also er ist eben derjenige, der damals in Nürnberg gesagt hat, Elena, Mädchen, jetzt schwimm mal ein bisschen.
Genau, jetzt gehen wir mal planschen, genau.
Und er hat diese Nachricht mir für dich mitgegeben.
Audiobeweis. Hi Elena, weißt du noch, als du bei der IDM in Berlin mal richtig krank geworden bist? Das muss so 2011 gewesen sein. Ich habe im Supermarkt Zwiebeln gekauft und den Küchenchef im Hotel gebeten, dass er dir eine Suppe damit kocht. Du musstest fit sein und die Tage für deine Normzeiten durchhalten. Du hast zwar geschimpft, du würdest fürchterlich nach Zwiebeln riechen, aber du hast mehrere Teller gelöffelt und auch damit abseits vom Becken Durchhaltevermögen bewiesen. Ich bin froh, dass ich lange an deiner Seite war und finde es grandios, was aus dir geworden ist. Im Schwimmsport mit all deinen Erfolgen und was für ein toller Mensch ganz allgemein. Mit enormem Kampfgeist, aber auch einem sehr großen Gerechtigkeitssinn. Für die Dinge, die sich neben dem Sport abspielen, aber wichtig sind, um ihn zielgerichtet ausüben zu können.
Haben wir das jetzt abgelesen?
Ich glaube, er hat sich vorbereitet.
Hey, Michi, du hättest ja locker frei erzählen können, bitte.
Aber es war ihm eben wichtig, die richtigen Worte zu finden.
Ja, nee, das ist total süß. Ich erinnere mich tatsächlich an diese Zwiebelgeschichte. Ich habe auch gesagt, ich kann das doch nicht hier roh löffeln hier. Das war so eine rohe, kalte Zwiebelsaft war das.
Es klingt auch wirklich furchtbar.
Ganz furchtbar. Aber mir hat das tatsächlich geholfen. Ich habe sogar meine Norm dann auch geschafft für die ersten Spiele in London. Ja.
Aber was bedeutet es dir eben zu wissen, dass so Menschen, die ganz am Anfang schon an dich geglaubt haben, als du vielleicht selbst noch gar nicht an dich geglaubt hast, heute eben auch für dich und mit dir so stolz sind?
Ja, das ist für mich natürlich eine Ehre und eine große Dankbarkeit, die ich da verspüre, weil ich... Mir ist bewusst, dass ohne diesen Menschen, also ohne Michi, ich sage ja bis heute, das ist mein Seelenverwandter. Wir verstehen uns bis heute noch sehr, sehr gut. Der ist übrigens auch der Patenonkel meines Kindes.
Ach.
Ja, ja.
So schließt sich ein Kreis.
Ja, genau. Also immer noch sehr gut und sehr nah. Und ohne ihn wäre mein Leben ein ganz anderes gewesen. Und das war nicht nur Unterstützung im Sport, im Schwimmen, sondern auch im Alltag, in meinem Leben, in meiner Entwicklung. Der war quasi der Ersatz für Mama, Papa, für Familie, Freunde. Manchmal auch meine beste Freundin gewesen. Also mit ihm konnte ich einfach alles teilen und er war eigentlich immer für mich da und hat mich unterstützt und mich auf diesen Weg gebracht, den ich dann gehen durfte.
Er hat dich eben zum Schwimmen gebracht. Ja. Mit dem Schwimmen ist viel in die Gänge gekommen. Du selbst hast mal in einem anderen Podcast hast du mal gesagt, Schwimmen, das war für mich irgendwie mein Tor zur Freiheit. Was hast du damals eben im Schwimmen gefunden, was du woanders, zum Beispiel in der Schule oder unter Gleichaltrigen, vermisst hast?
Naja, in der Schule oder mit den Freunden, du kannst dich ja nicht so entfalten und zeigen, was du wirklich drauf hast. Also klar, schulisch gesehen schon, aber das war jetzt nicht so mein Favorite. Ich war nicht gerne in der Schule. Ich habe bis heute Albträume, das war nicht meine beste Zeit. Ich habe einfach etwas gebraucht, um aus diesem Kreis, aus dem ich auch komme, vielleicht auch diese Perspektivlosigkeit, die ich ganz viele Jahre in meinem Leben erlebt hatte, zu durchbrechen. Also immer zu hören, du bist nicht gut genug, du bist ein Mensch mit einer Behinderung, du kannst nicht teilhaben, du darfst nicht auf eine normale Schule gehen. Du bist einfach anders. Und wenn dir das immer und immer wieder so bewusst gemacht wird und signalisiert wird von einer Umgebung, in mir hat das eigentlich noch mehr immer diesen Hunger erzeugt, zu sagen, ich möchte aber beweisen, dass so viel mehr in mir steckt. Und ich möchte mein Leben sinnvoll leben und vielleicht auch irgendwie Spuren hinterlassen. Und ich wusste, in der Schule wird das nichts, auf gar keinen Fall. In der Ausbildung auch nicht. Bei mir war es dann wirklich der Sport, der mich so angetrieben hat, als ich dann gesehen habe, dass man die Welt sich anschauen kann, dass man verschiedene Kulturen trifft, dass man über sich hinauswachsen kann im Sport und dass man so viele Werte fürs Leben mitnimmt. Ich dachte, ja, das ist genau das, was ich brauche und ich werde diesen Weg gehen Und zwar dann mit Bravour, auch wenn es mich sehr, sehr viel Energie, Zeit, der Tränen und Schweiß und Blut gekostet hat. So hat es sich doch sehr gelohnt.
Und war es vielleicht auch manchmal oder ist es vielleicht auch manchmal so, dass du unbewusst oder vielleicht auch bewusst deinem Körper zeigen willst, wer der Stärkere ist? So nach Motto, der Körper, der dich vielleicht zurückhalten wollte, der dir eben eine Krankheit gegeben hat, über den du dann aber trotzdem dominierst, weil du sagst, ja, aber nee, wir trainieren trotzdem noch weiter, lieber Körper, und wir gehen über uns hinaus und wir holen uns noch mal eine Goldmedaille.
Na, gar nicht vielleicht so der Körper, sondern ich sehe das ja als Privileg, Profisportlerin zu sein. Und für mich ist es ja viel mehr geworden inzwischen, außer Goldmedaillen oder Bestzeiten. Für mich ist es wirklich jetzt eine große Verantwortung geworden, weil ich mich auch ein Stück weit als Vorbild vielleicht für andere Menschen sehe. Das heißt, ein gutes Beispiel zu sein für andere Menschen, die eine Behinderung haben oder die nicht ganz zufrieden sind mit sich selbst. Das muss ja nicht unbedingt eine Behinderung sein, ne? Kennst du es vielleicht selber auch. Man hat immer irgendwas, womit man nicht zufrieden ist mit sich selber. Aber genau das versuche ich dann ja auch zu signalisieren und zu sagen, hey Leute, ihr seid gut so, wie ihr seid. Hört auf, die ganze Zeit nach Perfektion zu streben, was euer Körper oder euch selbst angeht. Genauso bereue ich das, dass ich so lange gebraucht habe, um mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Und da hat der Sport mir sehr, sehr geholfen. Und deswegen ist es für mich ja eine schöne Sache mit viel Verantwortung und Freude, die ich da mache. Und gar nicht so, dass ich über meinen Körper irgendwie sage, du musst jetzt aber, sondern ich möchte.
Aber das Thema Verantwortung, was du gerade auch angesprochen hast, das habe ich bei dir auch schon öfter rausgehört, dass du gesagt hast, wenn du mal bei einem großen Wettkampf nicht so abgeliefert hast, wie du dachtest, dass du ablieferst, dass du dich dann fast schon schuldig gefühlt hast, so nach dem Motto, ich habe doch Verantwortung, ich trete hier für Deutschland an. Mhm. So.
Ja, das war in Rio so, tatsächlich, ja. In Rio dachte ich ja, ich werde gewinnen, 100%.
Bei den Paralympischen Spielen damals.
Genau, in 2016, genau, 2016 war das. Und das war dann aber leider so, dass ich den Fokus verloren habe, weil ich mit diesem Druck von außen nicht umgehen konnte. Und da bin ich Fünfte geworden und war super enttäuscht über diese Leistung, habe mich auch unfassbar geschämt. Aber ich muss sagen, eigentlich bin ich jetzt inzwischen froh, dass es passiert ist. Auf so einer großen sportlichen Bühne hat es natürlich wehgetan, ja, muss ich zugeben. Aber ich habe doch so viel daraus gelernt für meine Zukunft, für meine anderen Wettkämpfe, die danach gekommen sind.
Was hast du zum Beispiel daraus gelernt?
Dass ich nicht erwarten kann, dass mir andere Menschen in meiner Umgebung keine Erwartungen an mich stellen, sondern ich muss damit umgehen können und ich muss an mir arbeiten und sagen, lasse ich das an mich ran oder nicht? Weil ich kann ja nicht jeden einzelnen Menschen um mich herum sagen, nee, sag das bitte nicht, dass ich eine Goldmedaille holen muss. Das setzt mich unter Druck. Kann ich ja nicht machen. Aber ich kann selber an mir arbeiten. Ich kann für mich entscheiden, was lasse ich an mich ran und was nicht. Und wie gehe ich mit der Nervosität um? Wie gehe ich mit der Angst um vor dem Wettkampf? Das haben ja auch ganz, ganz viele Sportler und das blockiert ja auch. Und all diese Erkenntnisse habe ich da gesammelt und habe an mir gearbeitet.
Und dann vor allen Dingen auch alles umgesetzt, ganz offensichtlich, woran du gearbeitet hast. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio gab es dann die Goldmedaille.
Oh ja, ja, das war fantastisch auch. Das war ja wirklich schon 12 Jahre habe ich gebraucht, habe hart für mein Ziel gearbeitet, 12 Jahre für diese Goldmedaille in Tokio. Und dann natürlich der Moment, ja, die Medaille um den Hals, die Hymne wurde abgespielt. Das war ein Moment fürs Leben, den man nie vergisst. Aber bei mir ja noch mit Nachgeschmack, mit dem Bitteren, dass es mir ja leider nicht so gut ging schon in Tokio. Aber das habe ich natürlich während des Rennens überspielt. Musst du ja auch, sonst funktionierst du nicht bei so einem Rennen. Ja, die Kopfschmerzen haben mich extrem geplagt.
Als du aus dem Wasser gekommen bist damals, weil du hast gerade schon gesagt, dass du natürlich, wenn das Rennen vorbei bist, vorbei ist, musst du, bist ein bisschen darauf angewiesen, dass dir jemand sagt, wie vielte bist du geworden, hast du gewonnen oder nicht. Wann hast du in Tokio gewusst, okay, ich habe jetzt auch wirklich gewonnen? Wann war das?
In Tokio, ich glaube auch, als ich aus dem Wasser raus bin, hat mir das jemand gesagt. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen an Tokio. Wahrscheinlich, weil einfach danach so eine schockierende Diagnose kam, dass sich dann einiges einfach verloren gegangen ist aufgrund meines Aufpralls von Wolke 7 auf dem Beton, wie ich das immer schön sage. Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr so dran erinnern.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Betonmoment. Mhm. Also die Diagnose, die damals natürlich auch überall in allen Zeitungen, überall in Fernsehsendungen auch so thematisiert worden ist. Du hattest eben auf einmal die Diagnose Gehirntumor. Weißt du noch, was damals in dir vorging, als du das gehört hast? Du sitzt eben beim Arzt, kamst wegen Kopfschmerzen und bekommst dann so eine Diagnose. Was denkt man da?
Ja, das war eigentlich ein schöner Tag. Wir waren unsere Eheringe aussuchen mit meinem Verlobten damals noch. Und dann abends der MRT-Termin und ich war ja wirklich auf Wolke 7. Ich wusste, ich bin endlich Paralympicsiegerin geworden. Ich habe jetzt die Zeit zum Leben. Ne? Als Sportler hat man ja so viele Entbehrungen. Und die Hochzeit stand ja an und all so schöne Dinge, ne? Auf die man sich schon die letzten 8 Jahre gefreut hat. Ne? Überleg mal, wie lange man das so vor sich hergeschoben hat, endlich mal zu leben. Ja, und dann die Diagnose, die hat mich dann, ja, das war wirklich wie ein Aufprall von Wolke 7 auf dem Beton. Das war, ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Ich hatte, meine Gedanken haben sich überschlagen. Ich wusste nicht, wie lange habe ich noch zu leben. Kann ich das überhaupt noch alles nachholen, was ich mir auf später verschoben habe? Und das hat mich extrem verunsichert. Ich habe natürlich auch die ersten Tage geheult, wie ein Schlosshund. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann relativ schnell gefangen und habe gesagt, okay, so einfach gebe ich nicht auf und ich möchte das bekämpfen. Ich möchte dagegen angehen und ich möchte wieder zurück auf die sportliche Bühne. Und ich sage ja auch immer wieder bei meinen Vorträgen, wie wichtig es ist, Ziele im Leben zu haben. Denn die geben uns Kraft, geben uns die Struktur und weisen uns den Weg. Und da habe ich gesagt, alles klar, wenn ich das überstanden habe, ich hatte ja 6 Wochen Bestrahlung und 13 Monate Chemo, dann möchte ich zu den Spielen nach Paris und möchte meinen Goldtitel verteidigen. Aber selbst das war mir noch zu wenig. Habe ich gesagt, ich möchte auch einen Weltrekord aufstellen, einen neuen, und möchte somit meine Performance vor dem Krebs noch toppen. Und das hat mir dann ganz, ganz viel Kraft gegeben für die anstehende Therapie.
Und auch für die anstehende Operation, weil die war ja vorher Stimmt. dann wahrscheinlich noch, ne? Also erst OP, dann Bestrahlung. Wie hast du dich damals auf diese OP vorbereitet? Ich habe mal gehört, dass du tatsächlich dein Testament geschrieben hast vorher.
Mhm. Ja, das war tatsächlich das Schlimmste für mich. Also diese OP, wenn dir jemand deine Büchse aufmacht, ne, du weißt ja nicht, 1 Millimeter daneben und schon kann passieren, dass du gar nicht mehr aufwachst. Das war natürlich für mich furchtbar, zu wissen, dass das passieren kann. Und die Ärzte haben mich ja vorher informiert und haben gesagt, mein Tumor liegt am Sprachzentrum, Persönlichkeitszentrum und Motivationszentrum. Alles 3 Dinge für mich, die entscheidend wichtig sind für meine Persönlichkeit. Dann habe ich gesagt, alles klar. Solange ich noch ich bin, also die Elena, dann möchte ich auch mein Ja-Wort selber sagen. Ich wollte ja heiraten. Ne? Und dann sind wir noch einen Tag vor der OP zum Standesamt gefahren, haben geheiratet.
Ganz spontan.
Ganz spontan. Das war die spontanste Hochzeit wahrscheinlich überhaupt. Ja, und dann ging es los. Ich habe ganz viele Posts schon vorbereitet, weil ich nicht wusste, ob ich im Koma liege und wie lange, ob ich überhaupt aufwache. Habe schon ganz, ganz viele Posts für mein Social Media Kanäle vorbereitet, Testament angefangen zu schreiben, all solche Dinge.
Was waren das für Postings, die du vorbereitet hast?
Ach, ich dachte, ich bin hier nominiert zur Sportlerin des Jahres. Also könnt ihr trotzdem für mich abstimmen, egal ob ich dann aufgewacht bin oder nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach für mich eine Bewältigungsstrategie war oder weil ich einfach so zuversichtlich war, ich werde aufwachen. Ich habe sie einfach schon mal geschrieben.
Was für eine absolut absurde Situation, die wir alle natürlich irgendwie gar nicht nachvollziehen können, aber durch die du damals durch musstest, irgendwie diese Achterbahn an Emotionen, Hochzeit, dann das Testament, was man schreibt, die OP, die vor einem liegt. Du hast sie aber ja sehr gut überstanden. Es hat alles gut funktioniert. Wann wurde dir das klar? Also wann warst du wieder wach, zurechnungsfähig auch, nicht mehr auf Medikamenten und hast verstanden, okay, den ersten großen Schritt, den habe ich jetzt geschafft.
Ach, das ging relativ schnell, als ich nach der OP aufgewacht bin. Das ging wirklich alles gut. Da muss ich echt ein Dankeschön an die Charité und Professor Valkosi mit seinem Team aussprechen. Die haben das alles super geleistet, eine super Arbeit geleistet. Ich bin aufgewacht in dem Aufwachraum und konnte ja erstmal nichts machen, ne, weil ich hatte so viele Schläuche und war total benebelt. Die Büchse war ja noch irgendwie halb offen, also mein Kopf meine ich damit mit der Büchse. Und das war so tierisch laut und ich hatte so Durst und irgendwie kam keiner und ich dachte, Mann, was machst du jetzt? Sprechen konnte ich auch noch nicht so richtig. Und dann dachte ich, na gut, dann ziehst du mal irgendeinen Schlauch raus, dann wird schon irgendein Signal losgehen, irgendein Alarm. Habe ich auch gemacht. Und dann kam natürlich sofort jemand. Dann habe ich halt irgendwie signalisiert, dass ich Durst habe. Und dann war das so irgendwie typisch Berliner irgendwie, nee, sie kriegen jetzt nicht, sie sind noch erst aufgewacht und ist einfach wieder weggegangen. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Ich liege hier vor Durste. Und dann habe ich einfach jemand anderen gefragt, also auch gezeigt, ne, dass ich durstig bin. Dann hat er mir was zu trinken gegeben. Und dann dachte ich, ja, die Elena, die sie war, genau so ist sie wieder aufgewacht.
Ja, ja. Sie hat ihren Kopf und sie setzt ihn durch.
Richtig, genau. Ich werde schon nicht untergehen. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Zeichen, dass alles gut ist.
Du bist ja dann total schnell auch wieder ins Training zurückgegangen. Auch das hat Wellen geschlagen. Da gab es dann auch direkt wieder Schlagzeilen, so sie trainiert schon wieder. Mhm. Krass, das ist natürlich auch total bemerkenswert. Gleichzeitig fragt man sich natürlich, was hat dich angetrieben, dass du so schnell, nach 7 Tagen, glaube ich, warst du wieder beim Training, du nickst gerade, ja, dass du so schnell wieder ins Wasser wolltest?
Ja, ich wollte mich mit dieser Rolle Krebspatientin nicht ganz zufrieden geben. Und natürlich ging es mir nicht gut. Und auch dann während der Bestrahlung und Chemo. Ich hatte auch wirklich sehr, sehr krasse Tage. Ich glaube, jeder, der das durchlebt hat, weiß, was dazugehört mit Kotzen, mit Liegen und einfach gar nichts mehr zu schaffen. Aber ich hatte dann auch mal Tage, wo ich einen Funken Energie hatte. Und diesen Funken habe ich dann für mich persönlich zu einem großen Feuer gemacht. Und es hat mir Kraft gegeben, weil du musst dir das vorstellen, wenn du die Medikamente bekommst, Chemo, bist du eigentlich fertig die ganze Zeit. Du hast überhaupt keine Energie, keine Kraft, keine Lebenswille vielleicht sogar. Und wenn ich dann aber zum Training gegangen bin, ich muss sagen, das war ja nicht wirklich Training, so wie ich das als Sportlerin kannte. Es war vielleicht manchmal einfach nur am Beckenrand sitzen und Dehnung machen oder sowas. Oder Aqua-Jogging gemacht oder sowas. Also wirklich nur minimalste Anstrengungen. Aber für mich mental hat das enorm viel bewirkt. Abends dann, als ich wieder im Bett war, habe ich gesagt, oh, ich bin so fertig. Aber das liegt nicht an den Medikamenten. Das liegt an dem Training. Ich war ja trainieren. Und so habe ich quasi meinen Kopf verarscht, wenn ich das so sagen darf, salopp. Und das hat mir wiederum ganz, ganz viel Kraft gegeben. Ich hatte meine Routine. Ich bin um 5 aufgestanden, habe meinen Haferbrei gegessen, bin zum Training gefahren, auch wenn ich nicht wirklich trainiert habe. So war ich weg aus zu Hause, kam in meine Umgebung, in meine Routine. Und das sage ich auch immer wieder bei meinen Vorträgen, wie wichtig es ist, egal welchen Schicksalsschlag wir erleben, welche Herausforderungen wir im Leben haben, es ist immer noch wichtig, sein altes Leben aufrechtzuerhalten, die Routinen aufrechtzuerhalten, die man kennt, die man gewohnt ist. Das gibt uns unfassbar viel Energie und Motivation.
Und gab es denn aber auch mal Momente, wo du es nicht geschafft hast, diese Fassade aufrechtzuerhalten, sondern dann eben doch dachtest, okay, ich kann nicht mehr, es ist Scheißkrebs, ich liege auf der Couch zu Hause und ich werde mich hier jetzt nicht mehr wegbewegen.
Ja, hatte ich auf jeden Fall und auch nicht wenige. Aber das ist ja das Entscheidende. Wenn du mal einen Funken Energie hast, dann solltest du wirklich das kleine bisschen nutzen, um daraus was zu machen, weil das gibt ja dann wiederum wieder den nächsten guten Tag, sage ich jetzt mal. Und Fassade war es ja nicht, das war ja tatsächlich so. Oder findest du das als eine Fassade, wenn ich das jetzt so erzähle?
Na, du hast ja gerade gesagt, dass du selbst dir das so vorgemacht hast, abends von wegen, naja, das war jetzt nicht die Chemo, die mich heute umgehauen hat, sondern das war das Training.
Ja.
Das meine ich mit der Fassade, dass du da eben, hast ja auch selbst gesagt, dich so ein bisschen selbst verarscht hast. Ja. So, nein, 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 die Krankheit ist es nicht.
Ja, naja, also Fassade würde ich das vielleicht nicht sagen, weil ich habe das ja, ich wusste das ja, dass es nicht so ist, aber es geht darum, so wie wir unseren Kopf füttern, mit welchen Informationen, mit welchen Gedanken, so funktionieren wir ja auch. Und wenn du deinen Geist und du selber dir immer wieder sagst, ich gehe trainieren, ich habe meinen Ablauf, ich bin fit, ich kriege das hin, dann lebst du ja danach. Aber wenn du sagst, nein, ich bin krank, ich bleib hier, ich mache nichts, dann lebst du ja auch so. Und das meine ich damit. Also diese Programmierung von unseren eigenen Gedanken, das ist so entscheidend.
Du hast dich zurückgekämpft dann auch wieder an die sportliche Weltspitze, bist dann eben zu den Paralympics in Paris gefahren letztes Jahr. Wie war das, als du dann eben da in dem Fall aus dem Wasser gekommen bist und wusstest, du hast nicht nur Gold geholt, du hast dich selbst übertroffen, du bist zurück und zwar besser denn je?
Ja, das war ein magischer Moment für mich. Also der ganze Tag war schon für mich Gänsehaut pur. Ich fange vielleicht vorher noch an. Also ich bin ja dann vormittags geschwommen im Vorlauf und abends im Finale. Und im Finale, bevor ich auf die Startbrücke rausgelaufen bin, das sieht man auch im Video, bin ich kurz stehen geblieben. Und wir hatten ja auch wirklich die Halle, die war voll. Wir hatten 17.000 Zuschauer drin, also die Bude hat ordentlich gebebt. Und ich bin kurz stehen geblieben und bin aus meinem Fokus so raus, aus meinem Fokustunnel und habe mich so verbeugt. Und ich war so unfassbar dankbar für diesen Moment, für diese Möglichkeit, dass ich schwimmen durfte, dass ich performen durfte und dass wir das geschafft haben, mich wieder so top fit zu kriegen, dass ich überhaupt an so einem Wettkampf teilnehmen konnte. Und das wollte ich aufsaugen, diese Energie, die ich da verspürt habe und auch das Publikum, was ich da gehört und gemerkt habe. Und so bin ich dann aufgeladen zu meinem Start gegangen, bin geschwommen. Ich wusste, das war ein gutes Rennen und wusste, ich habe bestimmt eine Medaille, weil oben sind bei uns so drei Lampen. Und ich habe dann irgendwann eine Lampe gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt zwei oder drei Lampen waren oder eine. Und mir war es aber okay, also ich wäre fein mit allen Medaillen. Und dann bin ich rausgegangen aus dem Wasser, bin zum Interview gegangen und dann hat mir beiläufig jemand zum Weltrekord gratuliert. Also das wusste ich ja noch gar nicht, dass ich einen Weltrekord, yeah. Das war ja mein Ziel, ne? Yeah. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann vor laufender Kamera live im TV sprachlos war, ja, weil ich ja angefangen habe zu heulen, ja. Ich war also völlig überwältigt von meiner Leistung, dass ich das wirklich geschafft habe. Und ich will noch mal sagen, warum mir das so wichtig war. Nicht nur, um meinen Titel zu verteidigen, sondern ich wollte ein Zeichen setzen mit diesem Auftritt, mit dieser Leistung. Ich wollte nicht nur für mich, sondern für so viele andere Menschen, die ebenfalls betroffen sind von einer Erkrankung oder Schicksalsschlag. Ich wollte denen zeigen, ey Leute, es ist so viel möglich und unser Körper ist so viel fähig. Wir können ja Kräfte mobilisieren, von denen wir nicht mehr denken, dass wir sie haben. Und das war für mich so wichtig, dass ich mit diesem Auftritt ganz, ganz vielen Menschen Mut und Kraft gebe, so genauso wie für mich selber auch, dass doch so, so viel möglich ist. Und das war wirklich ein traumhafter Moment für mich.
Und war es nochmal was Besonderes auch, dass es eben in der Stadt Paris ist?
Ja, das war ein super Match, weil nach den Spielen in Tokio bin ich ja als Urlaubsreise mit meinem Verlobten nach Paris gefahren. Und da ging es mir so schlecht, dass wir das abbrechen mussten und sind nach Hause geflogen. Und ich habe gesagt, ich komme zurück in diese Stadt. Und ich werde als Siegerin auch hier nach Hause fliegen. Und so war das auch.
Und genau das hatte ich nämlich mal gehört über dich. Und da wollte ich mal nachfragen, ob das wirklich so war. Also, dass du diese Stadt damals eben mit wehenden Fahnen verlassen musstest und dann eben als Queen bist du wieder da. Das ist schon so ein Full-Circle-Moment.
Ja, ich wollte unbedingt zurück in diese Stadt und ich wollte dann aber anders abreisen. Nicht krank und total ängstlich, sondern als Champion und glücklich. Und so war das dann auch. Und ich habe auch unfassbar viel mitgenommen, auch wieder da durch diese Erkrankung. Ich sage ja heutzutage, man muss immer das Positive sehen, ne? Man muss die Schwächen zu Stärken machen. Und was, klar, Krebs ist nichts Schönes, ne? Muss man jetzt nichts vormachen. Aber ich habe daraus zwei wichtige Dinge gelernt und mitgenommen. Erstens, wir dürfen nichts auf später verschieben. Und das tue ich jetzt auch nicht mehr. Also alles, was ich erleben möchte, mache ich auch. Ich habe ja dann, als ich die Therapie überstanden habe, ganz viele schöne Sachen gemacht. Ich war Fallschirmspringen, ich habe einen Tauchschein gemacht, ich war bei Konzerten auf dem Festival. Ich habe so viele Sachen gemacht und dachte, boah, geil, das Leben ist ja so schön und bunt, ne? Und verrückt. Warum habe ich das früher nicht gemacht, ne? Kann ja jeden Tag vorbei sein. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe wirklich jetzt sehr, sehr gut mit meiner Zeit um. Und die zweite Sache ist, die ich auch mitgenommen habe, dass wir für uns da sein können. Also wenn wir betroffen sind mit der Erkrankung, dass wir nicht das alleine machen oder nicht alleine bewältigen müssen, sondern dass wir ganz viel Support haben, dass wir uns austauschen können. Und das habe ich jetzt für mich mitgenommen, für die Patienten oder für Menschen, die betroffen sind. Ich kann jetzt meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, weitergeben an andere und engagiere mich da auch ganz viel mit Yes We Cancer und verschiedene andere Organisationen und kann eben anderen Menschen von meiner Erfahrung erzählen und die unterstützen.
Du lebst quasi deine Bucketlist. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Ja. Weil viele von uns haben ja immer so diese Liste, so Dinge, die ich unbedingt mal erlebt haben möchte. Und manche schreiben sie sogar auch auf. Ein Bekannter von mir, der hat so eine Liste am Kühlschrank hängen, der schreibt da immer wieder Dinge auf. Und du lebst sie.
Ja, aufschreiben ist ja so eine Sache. Dann steht's halt da. Aber hast du sie gemacht?
Was steht bei dir noch auf der Liste, wo du eben sagst, das möchte ich jetzt als nächstes direkt angehen?
Ja, ich bin ja jetzt Mama geworden. Mein Leben hat sich sowieso gedreht, ja, um 180 Grad. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir die Elternzeit nochmal genießen wollen mit unserem Klausi, so heißt mein Sohn. Und wir wollen vielleicht für einen Monat in Elternzeit irgendwo nach Teneriffa oder so einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Das ist jetzt erstmal so das große, schöne Ziel.
Auch deine Schwangerschaft war was, was wieder medial viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Da gab es auch wieder viele Schlagzeilen. Jetzt bist du schwanger. Du hast das öffentlich auch bei Instagram verkündet gehabt. Weißt du noch, was in dir persönlich vorging, als du eben gehört hast, jetzt ist es soweit, dein großer Traum, und das hast du auch immer wieder gesagt, du hast davon lange geträumt, wird wahr, du wirst Mama.
Ja, das war auch so ein magischer Moment für mich, weil ich wollte eigentlich schon nach Tokio Mama werden. Das war ja dann für mich noch schwieriger, ne, dass es dann nicht ging, eine Zeit lang. Und ich musste dann ja auch nach der abgeschlossenen Therapie noch zwei Jahre extra warten, damit der Körper sich quasi wieder von den ganzen chemischen Substanzen befreit. Und man wusste überhaupt nicht, ob es klappt, auf natürlichem Wege, ne, nach so einer krassen Chemobehandlung. Und ich hatte ja auch Eizellen eingefroren, zur Sicherheit, ne, falls es nicht klappt. Und als wir dann erfahren haben, es hat ja auch dann relativ schnell geklappt, also 5 Monate nach den Spielen war ich ja schwanger. Und da war ich ja total aus dem Häuschen, dass das halt von alleine so schnell geklappt hat. Normalerweise braucht man da ja länger aus, hört man so, ne? Und dann habe ich nur gehofft, dass mit dem Kind alles gut ist, ne? Weil weiß man ja nicht nach so einer Behandlung. Risiko ist immer da, aber ich habe es mir gewünscht und ich war da auch wieder ganz positiv und habe gesagt, das wird schon alles gut gehen. Und so ist es auch. Also Klausi ist gesund auf die Welt gekommen. Klar, die Schwangerschaft war super anstrengend für mich, das muss ich gestehen. Das war überhaupt nichts für mich. Das hat mich ganz schön belastet, aber jetzt ist Klausi da und ich bin da ja super, super verliebt in den kleinen Mann und wir haben eine schöne Zeit.
Und was war besonders anstrengend für dich während der Schwangerschaft?
Also die Kotzerei am Anfang. Ja, also dieser Zustand, die ersten 3-4 Monate, das war furchtbar. Und das hat mich tatsächlich ganz, ganz schlimm an die Chemozeit erinnert. Und ich hatte immer diese Flashbacks, ne? Und das war für mich so mental ein bisschen dann herausfordernd. Ich habe gewusst, es liegt an dem Kind, dass ich schwanger bin. Aber trotzdem war dieser Körperzustand so ähnlich. Und weil ich auch müde war und geschlafen habe und nicht trainieren konnte und nicht arbeiten konnte, gar nichts. Es wurde dann besser. Und dann fing es an, dass ich in alle Richtungen aufgegangen bin, wie so ein Hefeteig, ja, dass ich rund geworden bin. Und das war dann für mich auch erstmal mental eine Herausforderung, weil als Sportlerin bin ich es immer gewohnt, dass ich meinen Körper unter Kontrolle habe. Und dann auf einmal artet alles aus. Ja, ja. Du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst, ne? Auf einmal Riesenhupen, großer Bauch, ja, die Haut spannt, irgendwie musst du dich ständig einölen, dass nichts reißt. Also, das war schon eine Herausforderung, muss ich schon gestehen.
Ja, und auch, dass man auf einmal mitverantwortlich ist für einen zweiten Körper quasi, für ein zweites Wesen. Also nicht nur du, die du ja sowieso deinen Körper eigentlich immer sehr gut schon trainiert hast, ja, genau wusstest, ne, wie du funktionierst. Auf einmal war aber dann doch alles anders, weil ihr wart zu zweit.
Genau, und dann wusste ich, es geht nicht nur um mich, sondern es ist noch ein kleiner Menschlein in mir drin. Ich meine, jetzt ist er draußen und jetzt hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Es dreht sich jetzt alles auch nur um ihn. Und wir müssen unseren Plan und Tag nach ihm strukturieren. Aber das war ja so gewollt. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass es so geklappt hat.
Du bist ja mittlerweile auch mit im Präsidium von Athleten Deutschland. Was sind so die wichtigsten Themen und Ziele, für die du dich da einsetzen willst?
Mutterschutz, ja, ich muss dazu sagen, wir haben da überhaupt keine Regelungen. Und es ist an der Zeit, dass auch hier festgeschriebene Regeln mal in Kraft kommen, gesetzt werden. Weil es kann nicht sein, dass ich aufgrund der Schwangerschaft die Förderung verliere, meinen Kaderstatus verliere, nur weil ich beim Großereignis nicht dabei war. Und das ist ein wichtiger Punkt für Sportlerinnen, die Mama werden möchten. Also man muss sich nicht mehr entscheiden, will ich weiter Profisportlerin sein oder Mama? Das muss beides gehen. Und dafür kämpfe ich. Und natürlich die Grundsicherung. Wir haben als Parasportler vor allem keine Möglichkeit für eine regelmäßige, zuverlässige Grundabsicherung. Das heißt, wir müssen selber uns irgendwie finanzieren. Wir kriegen schon eine Förderung. Aber vielleicht kann ich ja fragen, was schätzt du, was kriegen wir an Förderung?
Im Monat?
Ja, damit wir wirklich gut davon leben können, damit unsere Reisen abgedeckt ist, die Miete, das Essen, Klamotten, alles, was halt eben dazugehört.
Ich werfe jetzt mal so 3.500 Euro in den Raum.
Ja, würde man meinen. Das wäre eigentlich schon eine gute Summe, wo man vielleicht so mit den Runden kommt, ne?
Ja, aber in Berlin auch eher schwierig.
Schwierig, ja. Wir kriegen ungefähr, ich sage jetzt mal, als absoluter Top-Sportler mit allen Fördertöpfen, die es so gibt, sind wir vielleicht so bei 1.600, 1.800 Euro.
Na, das ist krass.
Das ist sehr wenig und ich finde, das darf es auch nicht sein. Und wir müssen uns auch noch selber versichern. Mhm. Komplett. Und da hoffe ich, dass es sich auch in der Zukunft was bewegt in Richtung Absicherung, dass wir da wirklich voll und ganz unseren Beruf, weil Profisport ist ein Beruf, nachgehen können, ohne Sorge zu haben, wovon lebe ich eigentlich?
Ich finde es aber auch toll und krass und bewundernswert, mit wie viel Leichtigkeit du viele Dinge ansprichst und auch annimmst. Also natürlich, ich kann jetzt ja nur beurteilen, wie ich dich hier wahrnehme und wie ich dich auch wahrnehme, wenn ich habe natürlich viele andere Podcasts auch mit dir gehört, Videos gesehen mit dir und du strahlst ganz viel Wärme aus, ganz viel Optimismus, Positivität und
Dankeschön.
Auch viel Humor immer mal wieder.
Das
und so.
Ist mir wichtig.
Wie behältst du dir eben in deinem Alltag auch immer die Leichtigkeit, egal was kommt?
Naja, sonst würde man doch durchdrehen heutzutage, wenn man alles nur so negativ und schwer aufnimmt. Ah, das ist auch gar nicht meine Art, muss ich sagen. Und bei all dem, was ich schon alles in meinem Leben erlebt habe, ich hatte ja wirklich auch eine schwierige Kindheit, ich würde das sonst, glaube ich, einfach auch nicht überleben. Und wenn man alles mit ein bisschen Humor, ein bisschen Leichtigkeit, auch mal selber über sich lachen zu können, das macht einiges im Leben einfacher und das ist mir wirklich wichtig, das aufrechtzuerhalten und irgendwie gelingt mir das auch. Ich habe wahrscheinlich auch die richtigen Menschen dafür um mich herum, die das ähnlich sehen und so hat man dann schön viel Freude am Leben und das wünsche ich auch ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörer heute, dass ihr auch weiterhin positiv bleibt und eure Gedanken, wie wir auch schon mit dir, Freddy, besprochen haben, mit positiven Gedanken füttert. Denn wir leben so, wie wir denken. Und das ist so wichtig, positiv zu denken.
Das hast du richtig schön gesagt.
Oder?
Pass auf, wir haben jetzt noch mehr schöne Worte, und zwar von Chiara Klug. Die haben wir in der letzten Podcast-Folge besucht. Sie ist Gewichtheberin, sie kommt ja auch aus Berlin, wohnt ein paar Ortschaften weiter. Und sie hat uns in unserer Folge folgende Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Wenn es nicht Schwimmen geworden wäre, welche Sportart hätte sie gemacht? Oder glaubt sie, wäre sie gut gewesen und warum?
Coole Frage. Ja, ich muss sagen, liebe Chiara, ich mache auch total gerne Gewichtheben. Wir machen das tatsächlich auch sehr viel, würde man gar nicht denken bei Schwimmern. Aber als Sprinterin machen wir tatsächlich sehr, sehr viel Krafttraining. Das macht mir auch unfassbar viel Spaß, sogar mehr als im Wasser zu sein. Aber wäre ich nicht Schwimmerin geworden und hätte ich nicht meine Behinderung, wäre ich wahrscheinlich Tennisspielerin oder mit Behinderung Leichtathletin. Ich sehe mich so im Leichtathletikstadion, vielleicht auf der Bahn, 400 Meter Rennen oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch richtig cool.
Ja, aber Das kann ja alles noch kommen. Also wir besuchen in der nächsten Folge Gesa Krause, die bisher ja eigentlich vor allen Dingen als 3000 Meter Hindernisläuferin
das wär mir zu weit.
Eine Ikone ist. So, ja. Und die wiederum hat jetzt aber auch gerade gesagt, naja, sie sattelt noch mal so ein bisschen um, also sie bleibt den Hindernislaufen treu, möchte jetzt aber gleichzeitig auch Marathon laufen, also damit auch professionell durchstarten und sich noch mal ein bisschen auf einer anderen Weise weiterentwickeln. Also vielleicht entdeckst du doch auch noch mal irgendwann noch mal einen zweiten, anderen Sport für dich. Du kannst uns jetzt an dieser Stelle auch noch eine Frage mitgeben, und zwar für unsere nächste Gästin, eben Gesa Krause. Welche Frage möchtest du uns für Gesa mitgeben?
Liebe Gesa, du bist ja auch Mama geworden. Ich meine, deine Tochter ist schon älter als mein kleiner Klausi. Und mich würde interessieren, was war für dich die größte Herausforderung in Bezug Mama sein und Leistungssport? Wie hast du das gemeistert? Und kannst du uns frisch gewordenen Mamis vielleicht einen Tipp mitgeben? Da würden wir uns sehr freuen.
Wir fragen ganz am Ende unseres Podcasts immer, was unsere Sportlerinnen, die wir treffen, aus dem Sport fürs Leben gelernt haben. Was ist es bei dir? Im Prinzip ist es so, so viel, aber vielleicht kannst du es noch einmal runterbrechen.
Oh ja, da haben wir wirklich jetzt viele Punkte angesprochen, aber für mich ganz, ganz wichtig war, dass ich für mich verstanden habe, was alles in mir steckt, dass man sich nicht verstecken braucht, dass man selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Das hat mir im wahrsten Sinne meine Augen geöffnet, ne? Sage ich jetzt mal, auch wenn ich blind bin. Und ich habe so viele wichtige Werte fürs Leben mitgenommen, wie Durchhaltevermögen, Disziplin, Pünktlichkeit. Und das kann ich auch in meinem Leben neben dem Sport so gut mitnehmen. Ich bin ja inzwischen auch selbstständige Unternehmerin und weiß, dass man all diese Werte auch nach dem Sport wunderbar einsetzen kann. Und Sport hat mir nicht nur die Welt geöffnet, sondern auch die Perspektiven neben dem Sport. Und dafür bin ich so, so dankbar.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und am Ende habe ich mal wieder einen Podcast-Tipp für euch. Die Olympischen Spiele, die stehen ja vor der Tür. Und der Olympia-Winter, der hat ja bereits begonnen. Und pünktlich dazu ist der Wintersport-Podcast der Sportschau wieder da. In der aktuellen Folge, da spricht Julia Kleine mit Skispringerin Katharina Schmid. Die ist ja mehrfach ausgezeichnete Weltmeisterin. Und sie spricht mit Julia über die Vierschanzentournee für Frauen, die endlich kommen soll. Und es geht darum, warum der Umgang des Verbands mit den Springerinnen immer noch ganz schön frustrierend ist. Den Wintersport-Podcast von der Sportschau hört ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.